Hinterfragt.
Der Ethik-Podcast. Heute mit Nora Kreft über Liebe und Autonomie.
Würde man 100 Menschen auf der Straße fragen, worauf es im Leben wirklich ankommt, dann würden wahrscheinlich viele antworten, die Liebe. Eine andere Antwort, die wahrscheinlich auch ziemlich viele Leute geben würden, ist, dass ein gelingendes Leben ein selbstbestimmtes oder autonomes Leben sein soll. Aber kann man eigentlich beides haben, Liebe und Autonomie? Oder gibt, wer einer Liebe verfällt, immer schon ein Stück seiner Autonomie auf? Darüber wollen wir in der heutigen Ausgabe von Hinterfragt mit Nora Kreft diskutieren.
Nora Kreft ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Philosophie der Humboldt-Universität Berlin. Ihr philosophisches Interesse gilt schon eine Weile Themen der Liebe. Sie hat mit einer Arbeit mit dem Titel Desiring Dialogue, The Nature and Moral Status of Interpersonal Love promoviert und verschiedene Aufsätze zu diesem Themenbereich publiziert. Derzeit arbeitet sie an einem Projekt zum Thema der heutigen Ausgabe Liebe und Autonomie. Nora, ganz herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Nora, wir wollen heute das Spannungsverhältnis zwischen Liebe und Autonomie in den Blick nehmen und ich kann mir vorstellen, dass gar nicht allen auf Anhieb klar ist, dass da überhaupt eine Spannung vorliegen könnte. Was ist denn eigentlich das Problem, wenn man Autonomie und Liebe zusammendenken will?
Ja, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich mehrere Probleme. Also zwei sind die folgenden. Erstens, zu Beginn einer Liebe kann man wahrscheinlich nicht richtig kontrollieren, ob und in wen man sich verliebt. Liebe passiert einem einfach. Man ist nicht Akteur im eigenen Haus, sozusagen, was Liebe angeht. Und wenn man aber Autonomie versteht als selbstbestimmtes Verhalten in der Weise, dass man das Verhalten kontrollieren kann, dann scheint man nicht autonom lieben zu können. Also das ist vielleicht ein Problem. Und ein zweites Problem hat dann gar nicht so sehr mit dem Beginn der Liebe zu tun oder mit wem wir lieben, sondern eher mit den Konsequenzen, die aus Liebe entstehen und insbesondere vielleicht aus Liebesbeziehungen und der Frage, ob man da in Abhängigkeitsverhältnisse gerät zu einer anderen Person, die sozusagen der personalen Autonomie der Liebenden nicht förderlich sind. Oder vielleicht im Gegenteil, vielleicht gerät man ja in Verhältnisse, die für die Personalautonomie im Gegenteil sehr förderlich sind. Manche meinen das so rum. Aber wenigstens sind das so zwei Fragen und Probleme, die man in diesem Bereich stellen kann.
Wenden wir uns zunächst dem ersten Spannungsverhältnis, dem ersten möglichen Problem zu. Im Englischen sagen wir, we fall in love. Im Deutschen sagen wir vielleicht, wir verfallen der Liebe. Da scheinen wir ja nicht mehr Herr der Situation zu sein. Teilst du diese Einschätzung oder denkst du, man kann dieses Problem doch eher auflösen?
Nein, ich glaube, ich teile diese Einschätzung. Ich glaube, dass wir Situationen beeinflussen können, in denen es mehr oder weniger wahrscheinlich ist, dass man sich verliebt oder auch nicht verliebt, aber dass wir letztlich die Liebe selbst nicht beeinflussen können. Das heißt aber übrigens nicht, dass ich glaube, dass Liebe etwas nicht Kognitives ist. Ich glaube, dass Liebe sehr wohl eine Antwort auf einen Wert zum Beispiel ist, den man im oder am Geliebten wahrnimmt, aber dass das Liebe nicht kontrollierbar macht, in dem Sinne, wie ich es eben beschrieben habe. Denn viele kognitive Vorgänge wie Urteile treffen, aber auch Wahrnehmungen und so weiter, sind selber nicht kontrollierbar. Also ist das auch gar nicht so was Besonderes an der Liebe, dass sie nicht kontrollierbar ist, dass wir da keinen Einfluss haben.
Jetzt klingt deine Antwort danach, klar, da gibt es ein Problem zwischen Autonomie und Liebe. Müssen wir dann schlicht und ergreifend einfach damit leben, dass wir zwei für unsere Leben zentralen Dinge nicht unter einen Hut bringen?
Ja, ich hoffe nicht, denn auf der einen Seite ist es ja so, dass, wie gesagt, wir Liebe nicht kontrollieren können und wenn Autonomie bedeutet, dass wir unser Verhalten kontrollieren können, dann ist Liebe sicherlich nicht autonom. Aber es gibt andere Gesichtspunkte an der Liebe, die sie durchaus als autonom erscheinen lassen. Zum Beispiel identifizieren wir uns typischerweise mit unserer Liebe. Wir fühlen uns ja nicht irgendwelchen externen Zwängen ausgeliefert, wenn wir lieben. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns fühlen wie nach einer bitteren Medizin, der wir uns irgendwie nicht entziehen können, sondern das kommt irgendwie aus uns heraus, um jetzt metaphorisch zu sprechen, und nicht von außen. Man könnte vielleicht auch sagen, dass wir uns authentisch fühlen im Lieben. Und wenn wir glauben, dass Autonomie eher was mit Authentizität als mit Kontrolle zu tun hat, dann legt das ja vielleicht ein anderes Autonomiemodell nahe. Und zwar eins, was zum Beispiel von Leuten wie Harry Frankfurt vertreten wird. Die sagen, dass es in der Autonomie nicht so sehr darauf ankommt, Kontrolle zu haben, in dem Sinne, dass wir mehrere Optionen haben, zwischen denen wir aussuchen können, sondern dass wir auch, wenn wir gar nicht anders hätten handeln können, autonom handeln können, wenn wir uns mit dem Handeln identifizieren. Und jetzt geht es natürlich darum zu entscheiden, welche Kriterien denn für Identifikation wichtig sind. Also was heißt das denn, sich mit einem Verhalten zu identifizieren oder, um jetzt mal konkreter zu werden, mit einem Wunsch oder mit einer Handlung? Und Harry Frankfurt, das wissen wahrscheinlich viele, der meint, dass das mit Wünschen zweiter Ordnung, wie er das nennt, zusammenhängt. Also, dass wir uns mit einem Wunsch erster Ordnung, zum Beispiel, keine Ahnung, mit dem Wunsch, Eis zu essen, identifizieren, wenn wir auf weiteren reflexiven Ebenen, also zum Beispiel auf der zweiten Ebene, wollen, dass wir Eis essen. Das hört sich jetzt irgendwie vertrackt an, aber so in etwa ist sein Modell.
Und in dem Modell hat man mit der Liebe wahrscheinlich immer noch ein Problem, oder? Weil es gibt ja durchaus Situationen, in denen beispielsweise jemand sagt, ich wünschte, ich würde dich immer noch lieben oder ich wollte, ich würde deine Liebe erwidern. Das kommt ja ziemlich oft vor, dass Leute sogenannte Wünsche zweiter Ordnung haben, die irgendwie nicht so leicht dann umzusetzen sind.
Stimmt. Harry Frankfurt meint nun zufällig, dass das bei Liebe gerade nicht der Fall ist. Also, dass wir nicht wollen können, jemanden nicht zu lieben, obwohl wir ihn lieben. Aber das nur in Klammern. Ich würde auch sagen, ja, dass das ein Problem ist.
Würdest du sagen, dass man dann von diesen Wünschen zweiter Ordnung als Kriterium für Autonomie ein Stück weit wegkommen muss?
Also ich glaube, ja, wir sollten von diesem Wunschmodell, das Harry Frankfurt vorschlägt, weg. Auch aus vielen anderen Gründen. Also das ist ja schon ganz oft diskutiert worden und hat viele Probleme. Die will ich jetzt gar nicht hier alle aufzählen. Ich habe einen Vorschlag, der eigentlich ziemlich kantianisch ist und der sich orientiert an der derzeitigen Debatte über mentale Handlungen. Also ich habe ja eben schon erwähnt, dass wir auch im Geist vieles unkontrolliert tun, zum Beispiel urteilen, wahrnehmen und so weiter. Das ist in gewisser Weise nicht unter unserer Kontrolle. Wenn wir zum Beispiel glauben, dass ein Sachverhalt P wahr ist und dass außerdem der Sachverhalt Q aus P folgt, dann können wir gar nicht anders als zu urteilen, dass Q. Und dann würden wir ja aber da nicht sagen, dass jetzt das Urteil Q kein autonomes Urteil ist. Wenigstens würden wir ja das Gegenteil nicht sagen wollen. Wir würden nicht sagen wollen, dass das jetzt ein heteronomes Urteil ist. Und wenn nicht autonomes Verhalten immer schon heteronom ist, dann wollen wir also sagen, dass das ein autonomes Urteil ist, obwohl wir gar nicht anders konnten, als das zu fällen. So, und der Grund dafür ist sicherlich nicht irgendwie ein Wunschmodell nach Harry Frankfurts Idee, sondern hier ist doch der Grund, dass wir das Urteil aufgrund unseres Verstehens der Zusammenhänge von P und wenn P dann Q und so weiter fällen. Und in die Richtung kann man Autonomie verstehen, glaube ich. Also man kann Autonomie verstehen, wenn man ein Verstehensmodell von Autonomie hat. Also damit würde ich sagen, autonome mentale Zustände zum Beispiel sind Zustände, die auf der Grundlage eines Verstehensprozesses entstanden sind.
Könntest du vielleicht erläutern, was uns das jetzt, dieses Modell, dahingehend bringt, dass wir Autonomie und Liebe doch nicht als gegensätzliche Ideen wahrnehmen müssen?
Ja, das hat nun wiederum nicht so sehr mit dem Autonomiemodell, sondern mehr mit der Frage zu tun, was Liebe jetzt eigentlich ist. Und ich habe ja kurz erwähnt, dass ich glaube, dass Liebe eine kognitive Einstellung zum Geliebten ist. Damit meine ich, dass es eine Einstellung zum Geliebten als etwas als wertvoll empfundenen ist. Und meine spezielle These zu Liebe ist, dass Liebe ein Verlangen nach dem anderen als Dialogpartner ist oder anders ausgedrückt ein Verlangen nach Dialog mit dem Geliebten und dass das das Urteil impliziert, dass der Geliebte oder die Geliebte eine Dialogpartnerin ist, also jemand, mit dem man überhaupt in Dialog sein kann.
Das würde jetzt bedeuten, dass das Urteil darüber, dass die andere Person ein Dialogpartner ist, autonom sein müssen und dann hätten wir Liebe und Autonomie zusammengebracht.
Genau.
Was heißt dieses, es ist ein autonomes Urteil oder vorhin hast du gesagt, da geht es um Verstehen. Was muss man sich da näher drunter vorstellen, wenn man das mal angewendet auf deine Idee von Liebe formuliert?
Das wäre dann ein Beispiel von autonomer Liebe, wenn ich verstanden habe, dass der Geliebte ein Dialogpartner ist. Das heißt, wenn ich eingesehen habe, dass er so ist. Und in gewisser Weise ist das nun davon abhängig, dass er wirklich einer ist. Also in diesem Modell von Autonomie ist Autonomie in gewisser Weise von externen Bedingungen abhängig, weil man nur dann autonom ist, wenn man sozusagen etwas Wahres erkannt hat. Ja? Und nicht nur, wenn bestimmte psychische Zustände zueinander passen, wie bei Harry Frankfurt. Das sind sogenannte internalistische Modelle von Autonomie.
Ich bin noch nicht sicher, ob ich ganz verstanden habe, was denn eigentlich eine Liebe, die autonom sein kann, sagen wir, von einer Zwangsstörung unterscheiden würde. Man kann ja da auch so ein gewisses Verständnis davon haben, was da mit einem geschieht. Das muss nicht völlig intransparent sein. Man kann wissen, ich habe da diese Störung und deshalb habe ich jetzt das Verlangen, gewisse Dinge zu tun. Aber man würde wahrscheinlich ja sagen wollen, dass das ziemlich sicher kein autonomes Verhalten ist, wenn ich aufgrund einer Angststörung handle. Was unterscheidet denn eigentlich die Liebe von solchen Zwängen?
Ich glaube, das Wichtige ist, dass das Verstehen, um das es hier geht, ja gar nicht so sehr das Verstehen seiner selber und der eigenen psychischen Prozesse ist, sondern das Verstehen in diesem Fall des Objekts der Liebe als etwas, was der Liebe wert ist. Oder im Fall von P und wenn P, dann Q und so weiter, dann geht es um das Verstehen der Verhältnisse dieser Propositionen zueinander und nicht so sehr um das Verstehen meiner selbst als jemand, der zum Beispiel aus bestimmten Gründen in der Lage ist, diese Urteile zu fällen oder auch nicht oder so. Also es geht sozusagen um objektbezogenes Verstehen.
Dann würde ich gerne zu einem anderen Aspekt kommen, den du angesprochen hast vorhin, nämlich die Frage, ob die Tatsache, dass man dann in einer Beziehung ist und sich mit dem anderen identifiziert oder eine enge Verbindung eingeht, sich um dessen Wohl sorgt, möglicherweise in Spannung zur Autonomie stehen könnte. Könntest du hier nochmal kurz skizzieren, wer hier eine Spannung vertreten muss, beziehungsweise worin diese Spannung genau bestehen könnte?
Es gibt sogenannte Union Accounts of Love. Und denen zufolge bedeutet Liebe, in einer bestimmten Hinsicht eins werden zu wollen mit dem Geliebten. Und wenn man dann eine Liebesbeziehung eingeht, dann wird man auch eine Einheit in diesen Hinsichten. Und die Hinsichten, um die es geht, sind insbesondere die Handlungsziele, die man hat, die Entscheidungen, die man im Leben trifft und so weiter und so fort. Und da ist jetzt nun die Sorge, dass wenn Liebe das ist und wenn Liebesbeziehungen so sind, dass dann die personale Autonomie der jeweils Liebenden dadurch gefährdet ist, weil sie jetzt ja nicht nur mehr aufgrund ihres eigenen Verstehens zum Beispiel irgendwelche Entscheidungen treffen und aufgrund ihrer eigenen Perspektive auf die Welt, sondern jetzt immer auch mit Bezug auf jemand anderen, unabhängig davon, ob man mit dem übereinstimmt oder nicht. So die Sorge. Vielleicht könnten die Einheitsmodellisten, wenn wir die so nennen wollen, eine Antwort darauf finden. Aber das ist auf jeden Fall eine Sorge, die man vielleicht auch allgemeiner formulieren kann. Einfach, dass wenn man irgendwie Liebesbeziehungen eingeht, dass man sich dann ja als Handelnde abhängig macht, weil man jetzt Entscheidungen mit jemandem anderen zusammentreffen muss. Aber auch vielleicht emotional gesehen, dass man sich abhängig macht, weil man eben in Sorge gerät um jemanden. Das hat dann vielleicht gar nichts mehr unbedingt mit dem Einheitsmodell, sondern mit anderen Modellen der Liebe zu tun. Wenn wir zum Beispiel glauben, dass Liebe vor allen Dingen Sorge ist um jemand anderen, dann macht Liebe natürlich unglaublich verletzlich, wenn denen was passiert und so weiter. Außerdem geht Liebe normalerweise mit dem Wunsch nach Gegenliebe einher und auch da macht man sich ja verletzlich und so weiter und so fort. Also das wären vielleicht Probleme für personale Autonomie. Ich glaube aber, dass das letztlich nicht so sein muss.
Hängt das mit deinem eigenen Modell von Liebe zusammen, dass diese Aspekte, die du jetzt in Spannung zur Autonomie siehst, dort gar nicht vorkommen? Oder hast du eine andere Lösung, wie man diese beiden Dinge, Autonomie und Liebe, im Rahmen einer Liebesbeziehung doch vereinen kann?
Also das hat auf jeden Fall auch mit meinem Modell der Liebe zu tun. Ich glaube, wenn man Liebe versteht als ein Verlangen nach Dialog und dann Liebesbeziehungen als gelebten Dialog, dann setzt Liebe voraus, dass man einander als autonome Akteure betrachtet, die gerade aufgrund ihres eigenen Verstehens handeln und denken. Denn ich will ja nicht mit jemandem in Dialog sein, der immer sagt, was ich sage oder denkt, was ich denke und in gewisser Weise identisch ist mit mir, sozusagen eine Einheit bildet mit mir, sondern im Gegenteil, der eine zweite Perspektive und eine eigenständige Perspektive auf all das hat. Sonst wird Dialog langweilig und wird zum Monolog. Und deshalb, glaube ich, haben wir in dem Dialogmodell nicht die Probleme, die das Einheitsmodell möglicherweise hat. Und zweitens glaube ich aber allgemein, unabhängig jetzt von meinem eigenen Modell, dass die Sorge, dass wir uns durch Liebe verletzlich machen, eigentlich keine ist, die unsere Autonomie in irgendeiner Weise einschränkt. Also ich glaube, Autonomie ist nicht die Sicherheit, nicht verletzt zu werden, sondern autonom ist man einfach dann, wenn man noch seinen eigenen Kopf behält, um es simpel auszudrücken. Also ich glaube, die Gefahr in Liebesbeziehungen ist nur dann, wenn man sich in der Weise von jemandem abhängig oder verletzlich macht, dass man nicht mehr selber nachdenkt. Und dann ist das vielleicht aber ja auch gar keine wirkliche Liebesbeziehung mehr, sondern irgendeine andere Art von Beziehung, wo man vielleicht nicht mehr von Liebe, sondern vielleicht sowas wie Besessenheit sprechen würde oder vielleicht Sucht oder so.
Jetzt haben wir bisher von Liebe als Risiko oder als mögliche Gefahr für die Autonomie gesprochen. Wenn Liebe so ein Dialog ist und es bei der Autonomie wesentlich um Verstehen geht, könnte dann eigentlich die Liebe am Ende sogar autonomieförderlich sein?
Ich glaube ja. Ich glaube, dass Liebe nicht nur voraussetzt, dass man sich gegenseitig als autonom betrachtet und ja auch sich selber in der Liebesbeziehung, sondern gerade weil man ja im Dialog mit dem anderen, im körperlichen, aber auch im geistigen Dialog, sozusagen diese Fähigkeit, sich in Verstehensprozesse zu begeben und danach sich zu verhalten, ständig fördert und will. Also genau darum geht's. Insofern glaube ich, dass Liebe nicht nur Autonomie voraussetzt, sondern auch fördern kann.
Wir sind schon am Ende dieses Gesprächs angekommen. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen.
Ja, danke.
Sie hörten eine Folge von Hinterfragt, dem Ethik-Podcast mit Anna Goppel und Andreas Gasse.
Sämtliche Folgen des Podcasts finden Sie auf unserer Homepage unter www.ethik.uzh.ch/hinterfragt.